heute mit Thomas Koch und mit Albrecht von Böselager. Albrecht von Böselager, Sie sind von Hause aus Jurist. Ihr Vater war Philipp von Böselager. Er war während der NS-Zeit am Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 beteiligt. Ihr Stammsitz ist die Burg Kreuzberg bei Altena im nördlichen Rheinland-Pfalz. Dort zeichnen wir dieses Gespräch jetzt auch auf. Ihr Arbeitsplatz aber ist in Rom, in der Via Condotti. Dort ist der Hauptsitz des souveränen Malteserordens. Im Malteserorden bekleiden Sie die Funktion eines Großkanzlers. Sagen Sie uns zunächst, was sind die wesentlichen Aufgaben eines Großkanzlers im Malteserorden?
Dafür versuche ich erstmal zu erklären, was der Malteserorden ist. Der Malteserorden ist einerseits ein katholischer Laienorden und er ist ein internationales Subjekt des Völkerrechts, quasi wie ein Staat mit diplomatischen Beziehungen zu anderen Staaten und Beobachterstatus bei der UN. Und das muss man wissen, um die Funktion des Großkanzlers zu verstehen. Einerseits leitet er die Regierung des Malteserordens, ist aber speziell verantwortlich für die Beziehung zu den Staaten und für die Führung der nationalen Organisationen des Ordens, die wir Assoziationen nennen.
Also Sie sind quasi der Regierungschef, der Innenminister und der Außenminister.
Genau.
Wie wird man Großkanzler?
Man wird vom Generalkapitel für 5 Jahre gewählt.
Was muss man mitbringen für Eigenschaften?
Also erstmal gibt es formelle Eigenschaften. Im Malteserorden gibt es, wir nennen das Stände, 3 Stände. Der erste Stand sind Professritter. Das sind Mönche mit den 3 Mönchsgelübden. Dann gibt es den 2. Stand. Das sind Männer und Frauen, meistens verheiratet, die aber ein besonderes Versprechen, auch Gehorsam gegenüber dem Großmeister ablegen. Und den 3. Stand, das ist die Großzahl der Mitglieder, die sich in nicht rechtlicher Weise, aber vor ihrem Gewissen verpflichten, ein anständiges christliches Leben zu führen und an den Werken des Ordens mitzuarbeiten. Und der Großkanzler muss entweder zum 1. oder 2. Stand gehören.
Und Sie gehören zum 2. Stand.
Hm. Ja.
Ist es richtig, dass der 1. und 2. Stand aus Adligen besteht, aus Menschen aus Adligen?
Nein. Nein, können auch Nichtadlige. Also in allen Ständen werden inzwischen auch Nichtadlige aufgenommen, sind auch die Mehrheit.
Sie haben jetzt eben das Wort schon fallen gelassen. Der Großmeister, das ist quasi Ihr Präsident, während Sie der Regierungschef sind.
Das ist also, wenn man auf die völkerrechtliche Seite schaut, ist es der Präsident. Wenn man auf die Ordensseite, also die religiöse Seite schaut, ist es der Ordensobere.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Sie für formale Bedingungen erfüllen müssen, um Großkanzler zu werden. Was würden Sie denn sagen? Welche persönlichen Eigenschaften bringen Sie am besten mit, um ein guter Großkanzler zu sein?
Also ein Großkanzler sollte den Orden schon mal kennen, sollte sich auch in den Werken des Ordens, Werke bezeichnen wir das, was der Orden karitativ, medizinisch in der Welt tut, einigermaßen auskennen. Und es ist sicher hilfreich, wenn er Führungserfahrung hat und sich auch etwas auf dem diplomatischen Parkett auskennt.
Nun hat der Malteserorden eine enge Beziehung zum Heiligen Stuhl, zum Papst. Wie gut kennen Sie Papst Franziskus?
Also ich bin ihm ein paar Mal begegnet, aber immer mit anderen zusammen. Also ich hatte noch keine persönliche Einzelbegegnung mit ihm. Aber aus den Begegnungen, die ich mit ihm hatte, macht er mir einen sehr beeindruckenden Eindruck, ja.
Jetzt müssen wir uns noch erklären, welche Rollen spielen Frauen im Malteserorden?
Also im 3. und im 2. Stand können Frauen Mitglieder sein und können inzwischen auch sehr viele Führungsaufgaben übernehmen, zum Beispiel auch Präsidenten nationaler Vereinigungen werden. In der Führung in Rom, direkten Führung, können Frauen noch nicht sein. Ich habe ja gesagt, es gibt den 1. Stand mit den Professrittern, das sind nur Männer. Das ist ein Männerorden und da müssen Männer Vorgesetzte sein, da können dann keine Frauen sein.
Der Malteserorden wird gelegentlich als Ritterorden und gleichzeitig Weltkonzern bezeichnet. Sie haben im Malteserorden 13.000 Mitglieder weltweit und rund 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt, die zum großen Teil ehrenamtlich tätig sind in rund 120 Ländern. Der Malteserorden ist tätig in der Flüchtlingshilfe, in der medizinischen und Sozialhilfe, aber auch im Katastropheneinsatz. Auf welchem Gebiet wird der Orden derzeit am stärksten gefordert?
Das muss man differenzieren, je nach Ländern oder geografischer Region. In den entwickelten Ländern des Westens sind die Aufgaben natürlich eine andere als in Afrika oder in Südostasien zum Beispiel. Und man muss wissen, dass über 90% dessen, was der Malteserorden tut, sind langfristige, stetige Aufgaben, Sozialdienste, Heime für Alte, für Behinderte und sehr, sehr viele ambulante Dienste mit Freiwilligen, Rettungsdienst und was man alles dazu zählen kann.
Was wir in Deutschland kennen, sind diese rot-weißen Autos, ne?
Ja, Malteser Hilfsdienst, genau. Akut international sind wir natürlich besonders gefordert im Moment in der Hilfe für Menschen, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind. Das betrifft den Nahen Osten, das betrifft die Mitte Afrikas insbesondere, aber auch zum Beispiel die Versorgung von Flüchtlingen in Südostasien, wie zum Beispiel der Rohingya, die aus Bangladesch vertrieben worden sind.
Als leuchtendes Beispiel führen Sie immer wieder ein Krankenhaus in Bethlehem an, das der Orden unterhält. Was ist daran so besonders?
Also erstmal ist das ein wirklich gutes Krankenhaus, was inzwischen jährlich ungefähr 4.800 Geburten zählt. Das ist eine Zahl, die man in einem europäischen Krankenhaus eigentlich nicht mehr findet, was auf einem sehr hohen Standard arbeitet. Dann ist es natürlich was Besonderes, gerade in Bethlehem ein geburtshilfliches Krankenhaus zu finden, wo damals Maria keine Unterkunft für die Geburt Jesu gefunden hat. Und als drittes Jerusalem. Und das Heilige Land ist der Gründungsort des Ordens. Und auch das ist natürlich von uns von großer symbolischer Bedeutung, dass wir in dieser Gegend wieder zurück sind mit einem bedeutenden Werk des Ordens.
Nun ist dieses Krankenhaus ganz bewusst multikonfessionell geführt und genutzt. Was bedeutet das für Sie?
Das gehört zur Tradition des Ordens. Schon in der ersten Ordensregel im 12. Jahrhundert stand, dass der Orden seine Hilfe leistet, ohne darauf zu achten, welche Religion der Hilfsbedürftige hat, welchen sozialen Hintergrund er hat und auch, was die Ursachen der Not sind. Sie fragen nur, was brauchst du? Also es war eigentlich die erste Organisation der Welt, die so einen umfassenden, undiskriminatorischen Ansatz hatte. Das hat der Orden eigentlich immer durchgehalten. Und gerade in Bethlehem, wo es diese Auseinandersetzung gibt, ist es wichtig, diese Solidarität zu zeigen und damit neben der medizinischen Versorgung vielleicht auch etwas zum sozialen Frieden der Region beitragen zu können.
Jetzt haben Sie so ein bisschen skizziert, in welchen Gebieten und in welchen Ländern und Kontinenten der Orden überall tätig ist. Wie kriegen Sie das denn hin mit der Finanzierung?
Die Finanzierung ist nicht einfach zu erklären, weil die eigentlich für jedes Werk beinahe unterschiedlich ist. Also es gibt die Krankenhäuser in Westeuropa oder Altenheime, die in das staatliche Sozialsystem wie andere Heime oder Krankenhäuser einbezogen sind und im Wesentlichen daraus sich finanzieren und wo dann nur, wenn man noch besondere soziale oder seelsorgliche Leistungen erbringen will, die gesondert vom Orden erbracht werden müssen. Und dann gibt es Aktivitäten, die zu 100% aus Spenden finanziert werden, wie zum Beispiel die Malteser Migrantenmedizin in Deutschland oder die Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung. Oder die Katastrophenhilfe, die Soforthilfe, wird meistens nur aus Spenden finanziert. Und dann gibt es alle möglichen Mischformen von Aktivitäten, wo es eine Kofinanzierung verschiedener Regierungen gibt, von der Europäischen Union, von der UN oder von anderen institutionellen Gebern.
Dass wir uns das so ein bisschen vorstellen können, weil Sie jetzt nochmal die Katastrophenhilfe erwähnt haben. Können Sie ein Beispiel nennen, wo der Orden zuletzt aktiv war?
Eine der letzten Katastrophen jetzt ist Philippinen zum Beispiel. Die Stürme und Erdbeben, die da waren. Ja, die Großkatastrophe, die alle in Erinnerung haben, ist der Tsunami, aber zum Beispiel auch das Erdbeben in Haiti. Also eigentlich bei allen diesen größeren Katastrophen sind wir aktiv.
Und was machen Sie dann konkret?
Meistens versuchen wir, medizinische Versorgung anzubieten und gegebenenfalls auch die Versorgung mit Artikeln des täglichen Bedarfs, Hygieneartikel, manchmal auch Unterkunft, Zelte, provisorische Unterkünfte. Das hängt sehr von den Gegebenheiten und vom Bedarf ab und was andere machen.
Nun gibt es ja Länder, in denen aufgrund der Notsituation Unterstützung gefragt ist, aber das findet dann vor dem Hintergrund von politischen Konflikten statt. Nun ist der Malteserorden, wir kommen ja noch drauf, ein souveräner Staat ohne Land. Und Sie sind der Außenminister. Welche Bedeutung haben in diesem Zusammenhang politische Beziehungen, die Sie unterhalten?
Also das ermöglicht uns, mit Regierungen in direktem Kontakt zu sein, was uns häufig ermöglicht, schnell und sehr koordiniert zu agieren, weil wir die Kontakte auf sehr hohem Niveau haben und uns auch oft erleichtert, Personal und auch Material in die Länder zu bringen.
Das heißt, Sie kennen die richtigen Leute, die man ansprechen muss. Und im Gegensatz zu anderen Staaten, die vielleicht auch im Konflikt leben mit diesen Krisenländern, haben Sie einen schnelleren Zugriff.
Ja, das noch Bedeutendere ist, dass wir nicht mit einem bestimmten Land in Verbindung gebracht werden. Das heißt, dass bei uns keine anderen Interessen als die Hilfsinteressen vermutet werden. Da wir keine politischen Interessen haben, auch keine wirtschaftlichen Interessen haben, es ist also bei uns nicht eine Tugend, sie sind einfach nicht vorhanden, werden wir als neutral und unabhängig wahrgenommen und können daher häufig in Konfliktsituationen arbeiten, wo es für andere schwieriger ist. Außerdem haben Menschen, die in solchen Konfliktregionen leben, einen sechsten Sinn dafür, ob einer unabhängig ist oder nicht oder möglicherweise eine andere Agenda hat. Deswegen genießen wir da großes Vertrauen.
Jetzt sind Sie Großkanzler des Malteserordens. Vorher waren Sie jahrelang Großhospitalier. Der Großhospitalier koordiniert die karitativen Aufgaben im Orden weltweit. Ich kann mir vorstellen, das war nicht immer leicht. Was war Ihre schmerzlichste Erfahrung in diesen mehr als 20 Jahren?
Die schmerzlichste Erfahrung ist eigentlich die, dass so viele von diesen Katastrophen ja auch bewaffneten Konflikten Menschen gemacht sind und nicht notwendig wären. Und dass man häufig daran nichts ändern kann. Und da kommt man natürlich an viele schmerzliche Erfahrungen in Afrika, in Gegenden, wo die Kinder verhungern und man nur bedingt helfen kann. In Konflikten, wo Familien auseinandergerissen werden oder fast alle Familien Verluste erlitten haben und deswegen schwer traumatisiert sind. Jetzt die Tragödie, die sich beinahe täglich auf dem Mittelmeer abspielt. Unsere freiwilligen Helfer arbeiten auf den Schiffen der italienischen Marine und Küstenwache. Wir haben also keine eigenen Boote, sondern stellen das medizinische Personal auf diesen Schiffen. Und was die erleben, ist häufig so traumatisch auch für die Helfer, dass die Helfer hinterher psychotherapeutische Betreuung brauchen.
Sie haben mal in einem Interview eine Situation geschildert, wo eine Ärztin sich quasi entscheiden musste, wen von vier Menschen im Wasser sie rettet. Mhm. Und sie hat es nur geschafft, einen zu retten. Oder die Situation, dass eine ertrinkende Mutter ihr Kind hochhält und das Kind gerettet wird und die Mutter nicht. Wie geht man denn mit sowas um, mit diesen Erlebnissen?
Ja, das ist eben diese Ärzte oder Pfleger und Pflegerinnen, die da arbeiten, müssen ganz eng seelsorglich betreut werden und eben, wie ich gesagt habe, häufig auch hinterher psychotherapeutisch.
Nun haben Sie in einem Interview gesagt, dass sich die Zivilisation nach Ihrer Beobachtung im Niedergang befindet. Wie haben Sie das gemeint?
Ich meinte nicht die Zivilisation als solche, sondern was sich im Niedergang befindet, ist die Beachtung des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte in vielen Gegenden. Also was nach dem Zweiten Weltkrieg von der, sagen wir mal, der Familie der Nationen erreicht worden ist, dass viele dieser Grundsätze in den Genfer Konventionen, in Rotkreuz-Konventionen niedergelegt worden sind, wird heute nicht mehr beachtet. Das hat eine Vielzahl komplexer Gründe. Unter anderem liegt es darin, dass es eigentlich keine traditionellen Kriege zwischen Ländern mehr gibt, sondern bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Gruppen. Man nennt es asymmetrische Konflikte. Und diese inoffiziellen Armeen oder bewaffneten Gruppen oder Terroristenorganisationen, wie immer man sie bezeichnen will oder was es ist, haben erstens keine Ahnung vom humanitären Völkerrecht und von den humanitären Grundsätzen und sind häufig auch überhaupt nicht daran interessiert, die zu beachten. Und dann kommt es immer häufiger dazu, dass auch ganz gezielt Zivilisten angegriffen werden, um die Bevölkerung zu malträtieren und den sozialen Hintergrund zu zerstören. Und das macht uns große Sorgen.
Aber ich von Böselager, wenn wir mal zu Ihrer Person kommen, das Übernehmen von Verantwortung für die Gesellschaft und karikatives Denken, welche Rolle spielte das in der Familie Ihrer Eltern?
Ach, das war eigentlich von Kindheit an selbstverständlich. Also da wurde nicht viel drüber gesprochen, aber das war am Beispiel der Eltern zu lernen und zu erfahren, dass das eigentlich selbstverständlich ist.
Wenn Sie uns das mal schildern, in welchem Umfeld sind Sie aufgewachsen?
Ja, wir sind hier in Kreuzberg aufgewachsen. Mein Vater hat diesen Betrieb nach dem Krieg übernommen und aufgebaut eigentlich.
Das ist Landwirtschaft und Wald.
Ne? Landwirtschaft und Wald. Und hat daneben sehr früh Ehrenämter übernommen in den Waldbesitzerverbänden. Er war im Personalgutachterausschuss beim Aufbau der Bundeswehr. Er war bei den Maltesern aktiv. Meine Mutter war bei den Maltesern aktiv, war hier in der Pfarrei aktiv. Also das gehörte immer dazu.
Ihr Vater war später Berufssoldat und im Zweiten Weltkrieg war er, ich habe es eingangs gesagt, an der Verschwörung gegen Adolf Hitler am 20. Juli 1944 beteiligt. Er ist einer der wenigen, die das überlebt haben. Inwiefern hat das Ihre Familie geprägt?
Das hat die Familie sehr geprägt, wobei es schwierig ist zu beschreiben, wie es geprägt hat. Mein Vater hat lange, lange eigentlich überhaupt nicht darüber gesprochen. Als Kinder wussten wir davon nichts. Selbst als, sagen wir mal, Jugendliche zum Beispiel hat er meinem Bruder und mir Pistolenschießen im Wald beigebracht mit der Pistole, mit der er auf Hitler schießen wollte, ohne dass wir das geahnt haben. Das hatte verschiedene Gründe. Erstens hat es, glaube ich, bei meinem Vater eine große Traumatisierung hinterlassen. Seine ganzen Freunde sind umgekommen. Er konnte jahrelang mit niemandem darüber reden und wollte das Ganze, glaube ich, hinter sich lassen. Und auch nicht die Todesangst, mit der er da lange gelebt hat, wieder wachrufen. Eigentlich erst so, sagen wir, wie ich so 15, 16 war, habe ich so mehr und mehr davon mitbekommen. Vorher schon in kleinen Abschnitten. Und mein Vater selber hat richtig angefangen zu sprechen, eigentlich davon erst so ab dem 50. Jubiläum, also 95.
Sagen Sie es noch mal, wie eng gehörte Ihr Vater zum Verschwörerkreis? Was war seine Aufgabe?
Also mein Vater gehörte zu dem Kreis um General Tresco in der Heeresgruppe Mitte. Er hatte verschiedene Aufgaben da. Zum einen hat er den Sprengstoff besorgt. Sein Regiment wurde zum Prüfregiment für erbeutete Sprengstoffe erklärt, sodass sie Sprengstoffe und Zünder auch von anderen Armeen testen konnten. Und dann war seine Aufgabe am 20. Juli selber, sollte er mit seinen Reitern nach Berlin geflogen werden, um da verschiedene wichtige Ministerien, Rundfunk und so weiter zu besetzen. Und das ist dann kurz bevor sie in die Flugzeuge gestiegen sind, abgeblasen worden, weil das Attentat schiefgegangen war.
Ich habe es eingangs erwähnt, er ist einer der wenigen gewesen, die überlebt haben. Wie kam es dazu?
Im Wesentlichen zwei Gründe. Das erste ist, dass viele der Mitwisser sofort umgebracht worden sind oder sich selber umgebracht haben und andere Mitwisser den Mund gehalten haben, wie zum Beispiel der spätere Bundesverfassungsrichter von Schlabendorf, der selbst unter Folter den Mund gehalten hat, beziehungsweise eine Gabe hatte, dass er ziemlich schnell unter Folter ohnmächtig wurde, sodass wir aus ihm nichts rausbekommen konnten. Und dann, als Freisler durch die Bombardierung der Engländer umgekommen ist, seine Akte mit vernichtet worden ist. Und wie das in Deutschland so ist, ohne Akte geht es nicht weiter.
Sie haben jetzt gesagt, Ihr Vater hat lange gebraucht, bis er darüber sprechen konnte. Ich habe aber gelesen, er war dann irgendwann ein gefragter Zeitzeuge. Ist ihm das denn doch wichtig gewesen?
Später ist ihm das sehr, sehr wichtig geworden, darüber zu sprechen. Er hat besonders in Schulen und vor jungen Menschen darüber gesprochen, eigentlich sehr viel mehr als sonst, weil ihm wichtig war, auf die Verantwortung hinzuweisen, die wir haben, unsere Demokratie lebendig und intakt zu halten. Und klarzumachen, dass Freiheit und Demokratie nicht etwas ist, was selbstverständlich ist, sondern was täglich eigentlich erkämpft werden muss.
Ihr Vater ist 1946 dem Malteserorden beigetreten. Er zählte zu den Mitbegründern des Malteser Hilfsdienst, die Krankenwagen, die Rot-Weißen. Nicht zu verwechseln mit den Johannitern, die sind evangelisch. Aber erzählen Sie uns, was hat Sie bewogen, den Malteser beizutreten? Das war mehr als nur, dass die Eltern dabei waren. Oder?
Ja, durch die Eltern war ich natürlich dem Malteserorden irgendwie immer nahe, aber Mitglied geworden bin ich aufgrund meiner Erfahrungen auf Pilgerfahrten mit kranken und behinderten Menschen nach Lucht. Das ist eine der zentralen Tätigkeiten des Malteserordens. Und die Versorgung von Pilgern war ja das Gründungscharisma des Ordens. Also in Jerusalem 1099, als der erste Kreuzzug in Jerusalem ankommt, fanden sie dort ein Krankenhaus vor, was von dem Gründer des Ordens, Bruder Gerhard, geführt wurde, das sich um kranke und verwundete Pilger kümmerte. Und die Erlebnisse, die ich auf diesen Wallfahrten gehabt habe, insbesondere im Kontakt und der Betreuung von kranken und behinderten Menschen, haben mich bewegt und veranlasst, dem Orden dann auch selber beizutreten.
Etwas Ähnliches wie Sie beschreibt Georg von Lobkowitz. Das ist derjenige, der der deutschen Sektion der Malteser vorsteht. Auch er berichtet von einem besonderen Ergebnis auf einer dieser Wallfahrten nach Lourdes. Was ist da so Besonderes passiert, dass das für Sie quasi so eine Art Erweckungserlebnis war?
Es ist sehr schwer zu beschreiben. Wenn Sie an das Evangelium denken, als Andreas und Petrus den Herrn fragen nach der Taufe, wo wohnst du? Und er sagt, kommt und seht. Also was einen dazu bewegt, den Malteserorden mitzumachen, ist sehr schwer in Worten zu beschreiben. Das kann man eigentlich nur erfahren. Aber es ist der Eindruck, wie kranke, behinderte Menschen ihr Leben tragen. Die Dankbarkeit dafür, wenn ihnen geholfen wird, etwas Außerordentliches zu erleben. Und gerade in Lourdes ist das ja mit tiefen religiösen Erfahrungen verbunden. Also die Bereitschaft dieser kranken Menschen, sich auf Gott einzulassen, ist sehr bewegend. Und man erfährt, dass Karriere, Geld und solche Dinge nicht tatsächlich den Stellenwert haben, den im normalen Leben wir so empfinden, sondern dass es wichtigere Dinge gibt.
Sie haben eben schon die Gründung des Malteserordens im Mittelalter erwähnt. Entstanden im 11. Jahrhundert nach Christus in Jerusalem. Vielleicht schildern Sie uns nochmal, was waren die Hintergründe?
Also zu der Zeit gab es eine starke Pilgerbewegung ins Heilige Land. Und die Reise war natürlich damals mühsam und gefährlich. Und viele der Pilger kamen entweder krank oder verwundet in Jerusalem an. Und deswegen haben Kaufleute aus Amalfi in Jerusalem ein Hospiz gegründet, was sich um die kranken und verwundeten Pilger gekümmert hat. Und dem stand Bruder Gerhard vor, den wir als den Ordensgründer betrachten. Und das muss eine sehr beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein, denn dass Kreuzritter zunächst einmal ihre Waffen ablegen und sich entscheiden, da als Pfleger in dem Hospital mitzuarbeiten, kann man sich ja nur vorstellen, wenn da eine große Ausstrahlung von ausgegangen ist.
Waren das damals, diese Ritter, Menschen von Adel schon oder wie war das?
Ja, also man muss sich vorstellen, dass ein Ritter hatte eine kleine persönliche Armee. Er war also der Chef einer kleinen bewaffneten Gruppe.
Der Malteserorden ist dann aus Jerusalem vertrieben worden mit einer Zwischenstation in Rhodos. Immerhin auch 200 Jahre ging es dann nach Malta. Daher hat der Orden heute seinen Namen. Wenn man die Hinterlassenschaften des Ordens in Malta besucht, dann ist man fast erschlagen von der Pracht der großartigen Kultur und dem Reichtum, den es damals gegeben haben muss. Wie kam es damals zu diesem Reichtum und der enormen Bedeutung des Ordens?
Der Orden war in Rhodos und dann während der Zeit in Malta eine Seemacht im Mittelmeer und hat wesentlich dazu beigetragen, das Abendland vor den damals anstürmenden Türken zu verteidigen und insbesondere die erfolgreiche Verteidigung Maltas gegen die türkische Armee ist in Europa sehr gefeiert worden und hat dazu beigetragen, dass von verschiedenen Ländern dem Malteserorden große Schenkungen gemacht wurden.
Es heißt, dass damals jede bedeutende Familie in Europa versucht hat, ein männliches Mitglied im Malteserorden zu platzieren. Woher kam diese politische Bedeutung?
Ich glaube, kam damals hauptsächlich eben aus der militärischen Aktivität des Ordens, die ja nicht zur Ursprungsaufgabe gehörte, sondern sich entwickelt hat eben daraus, dass sich Ritter dem Orden angeschlossen haben. Und als die Situation im Heiligen Land wieder gefährlicher wurde, haben sie halt zu ihrem ursprünglichen Handwerk zurückgefunden teilweise. Wobei man wissen muss, dass in der Geschichte des Malteserordens nie weniger als 60% des Budgets für karitative Aufgaben ausgegeben worden sind. Und das ist der Grund, warum der Malteserorden im Vergleich zu den anderen Orden, zum Deutschen Orden, zum Templerorden und so weiter, überlebt hat. Weil eben die wesentliche Aufgabe doch immer die medizinische und karitative war.
Napoleon hat die Malteser dann von Malta vertrieben und heute ist der Malteserorden, wir haben es gesagt, ein souveräner Staat ohne Land. Das heißt, er stellt Pässe aus, hat eigene Münzen und Briefmarken und ein eigenes Autokennzeichen. Wie ist es denn dazu gekommen?
Also nach der Vertreibung von Malta im Zusammenhang mit dem Wiener Kongress haben die, sagen wir mal, Siegerländer gegenüber Napoleon die Souveränität des Malteserordens bestätigt und sich ursprünglich auch verpflichtet, die Insel Malta an den Orden zurückzugeben. Und daher rührt es, dass die Souveränität des Ordens weiter von vielen Staaten anerkannt wird.
Wie ist der Orden denn nach Rom gekommen?
Ja, nach der Vertreibung von Malta hat es eine Weile gedauert, bis der Orden sich dann entschieden hat, 1834 seinen zentralen Sitz in Rom zu nehmen.
Welche Rolle spielte dabei der Papst?
Ich glaube nicht, dass er dabei, soviel ich weiß, keine ganz besondere Rolle gespielt hat. Wir wissen nur, dass die Päpste sehr daran interessiert waren, dass der Orden überlebt und haben dabei geholfen.
Haben Sie eigentlich auch zwei Pässe?
Ja, wir geben keine normalen Pässe aus, Diplomatenpässe. Ja, den habe ich auch.
Sie unterhalten zu mehr als 100 Staaten diplomatische Beziehungen, seit 2017 auch zur Bundesrepublik. Warum ist das wichtig?
Ja, ich habe das ja eben schon mal angesprochen. Es ist wichtig, dass wir nicht von anderen Ländern einem Land zugeordnet werden oder von denen, denen wir helfen, dass wir davon unabhängig sind. Das geht nur, wenn wir nicht als deutsche, französische oder italienische Organisation wahrgenommen werden, sondern als eine unabhängige internationale Organisation. Die Beziehungen mit Deutschland sind für uns sehr hilfreich, weil Deutschland in der Welt ein sehr hohes Ansehen hat, insbesondere im Nahen Osten ein hohes Ansehen hat. Und das nochmal zur Glaubwürdigkeit von uns beigetragen hat, wenn wichtige Länder wie Deutschland uns anerkennen.
Warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis 2017?
Es waren verschiedene Gründe. Also es war eben die Frage, ob wir tatsächlich noch als souverän angesehen werden können. Dann ist natürlich, wir sind eine katholische Organisation, ob man damit nicht ein falsches Zeichen setzt. Aber ich glaube, insbesondere unsere zunehmende Aktivität in Kriegsgebieten für Migranten und Flüchtlinge, was ja auch im Interesse der Bundesrepublik ist, hat dann dazu geführt, dass die diplomatischen Beziehungen aufgenommen worden sind.
Diese diplomatischen Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland wurden aufgenommen in Gestalt des damaligen Außenministers Sigmar Gabriel. Wie haben Sie diese Begegnung, das haben Sie nun damals eingestielt, sage ich mal, wie haben Sie diese Begegnung in Erinnerung?
Sehr gut, sehr gut. Ich kannte ihn ja vorher nicht, aber wir haben, glaube ich, sofort irgendwie einen Draht gefunden.
Jetzt müssen Sie uns noch erklären, eine nicht geringe Rolle in dem, worüber wir gleich sprechen wollen, spielt der Papst. Woher kommt diese enge Beziehung zum Papsttum?
Der Malteserorden hat ja diese Doppelnatur zwischen religiöser katholischer Orden und souverän. Und als katholischer Orden ist der Malteserorden natürlich dem Papst zugeordnet. Und so ist das wie bei jedem anderen Orden auch. Und das ist ein exempter Orden, das heißt, er ist direkt dem Papst unterstellt, soweit man die religiöse Seite des Ordens betrachtet.
Sie waren bis 2014 25 Jahre lang Großhospitalier. Die Erfahrungen haben Sie uns schon geschildert. Danach wurden Sie Großkanzler des Ordens bis heute mit einer kurzen Unterbrechung. Diese Zeit der Unterbrechung, die haben Sie als Regierungskrise des Ordens bezeichnet. Was war da genau?
Ach, es ist zu zunehmenden Spannungen zwischen dem damaligen Großmeister und der Ordensregierung gekommen.
Matthew Festing hieß
ja.
Der.
Und als sozusagen Regierungschef war ich die Aushängefigur dieser Schwierigkeiten. Und das war der Auslöser. Es hatte also weniger jetzt Gründe politischer Ausrichtung oder Ähnliches, obwohl es auch darüber unterschiedliche Meinungen gab, sondern einfach, ja, manchmal funktioniert es halt nicht.
Nach dem, was ich gelesen habe, ging es vordergründig um das Verteilen von Kondomen an Prostituierte in Myanmar. Zum Schutz gegen AIDS war das gedacht. Nun ist die Benutzung von derlei Verhütungsmitteln in der katholischen Kirche untersagt. Und ihnen wurde seitens des Großmeisters des damaligen vorgeworfen, noch als Großhospitalier diesen Vorgang zugelassen zu haben. Das haben Sie von sich gewiesen und es heißt, es ging auch eigentlich um was anderes. Um was ging es denn?
Ja, es ging um diese Auseinandersetzung in der Regierung und dass der Großmeister, der damalige, sich Funktionen angemaßt hat, die über die Verfassung hinausgingen.
Nämlich?
Bestimmte Akte des Rates, die er hätte vollziehen müssen, nicht vollzogen hat oder Ähnliches. Also es ging mehr um eine konstitutionelle Auseinandersetzung. Und diese Frage mit den Kondomen wurde von ihm als Vorwand benutzt, um mich loswerden zu können.
Ich habe gelesen, Sie haben sich damals geäußert, ich sage das jetzt ganz salopp, der kann mich gar nicht entlassen. Ja, der hat seine Kompetenzen überschritten.
Ja, ja.
Wie haben Sie das gemeint?
Also um ein Regierungsmitglied zu entlassen, braucht es eine Zweidrittelentscheidung des Rates und die hat es nie gegeben.
Der Papst hat dann wohl ein Machtwort gesprochen, der Großmeister musste zurücktreten wegen Ungehorsam, Sie wurden dann wieder Großkanzler. Wenn Sie mal zurückblicken, wie sehr hat Sie denn diese Auseinandersetzung mitgenommen?
die hat mich schon sehr mitgenommen. Vor allen Dingen auch deswegen, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, was für eine öffentliche Aufmerksamkeit die Angelegenheit auslösen würde und was für eine Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit da geführt wurde. Es wurde dann halt auch hochstilisiert zu einer Auseinandersetzung zwischen Liberalen und Konservativen und ich weiß nicht was, auch im Zusammenhang mit Angriffen gegen den Heiligen Vater. Also das wurde in einen Kontext gebracht, der für mich vorher nicht vorhersehbar war.
Dem damaligen Großmeister sagte man nun nach, so habe ich es in der Presse gelesen, einen Hang zu Pomp und zum Stil der Vergangenheit. Und dass die Reibungsfläche im Grunde genommen zwischen diesen Konservativen im Vatikan und dem Papst bestünde und ein Stellvertreterkonflikt quasi geführt würde. Würden Sie das unterschreiben?
Ursprünglich war es das nicht. Es wurde nachher so stilisiert, weil ja auch Kardinal Burke unser Kardinalpatron war, der sehr der konservativen Seite zugerechnet wird und ein Gegner von Papst Franziskus. Ja, es wurde halt nach vielen Erklärungen in diese Richtung gesucht und deswegen wurde das da sehr hochgespielt.
Nun hat der Papst ein Machtwort gesprochen, diese Unterstützung durch den Papst. Was hat das Ihnen persönlich bedeutet?
Ich war dafür sehr dankbar und sehr erleichtert. Weniger für mich persönlich, sondern für den Malteserorden. Denn ich hätte diese Auseinandersetzung ja nicht geführt aus irgendwelchen persönlichen Gründen, sondern weil es mir darum ging, den Orden weiter in eine Richtung führen zu können, die zukunftsfähig ist und ihn in die Lage versetzt, seine Aufgaben wirklich wahrzunehmen. Es ist ja auch keine leichte Entscheidung, da einem Großmeister zu sagen, ich verweigere den Rücktritt, den du forderst.
Jetzt sind Sie im letzten Jahr 2019 für weitere 5 Jahre im Amt bestätigt worden. Und zuletzt haben Sie sich mehrfach zur Flüchtlingskrise positioniert, unter anderem durch Kritik an der Politik der Europäischen Union. Was ist da Ihr Hauptkritikpunkt?
Der Hauptkritikpunkt ist, dass es nicht gelingt, Einigkeit zu erzielen. Das Flüchtlingsphänomen und Migrationsphänomen ist ein weltweites Phänomen, was weder von einzelnen Ländern bewältigt werden kann, noch von einzelnen Ländern mit unterschiedlichen Politiken gut angegangen werden kann. Die Signale, die da von Europa gesandt werden, sind unterschiedlich und deswegen schädlich und führen dazu, dass die Flüchtlingsströme noch diverser und unkontrollierbarer werden.
Machen Sie es vielleicht nochmal deutlich, unterschiedliche Positionen?
Wie man dem Phänomen gegenübertritt und wie man es angehen kann. Wir sind nicht dagegen, dass Grenzen kontrolliert wird und dass man versucht, die Flüchtlings- und Migrationsbewegung in einigermaßen reguläre Bahnen zu lenken. Aber dazu bräuchte man Einigkeit. Wir sind der Auffassung, dass man legale Migrationswege eröffnen muss und organisieren muss. Auch das geht nur europaweit. Das geht nicht durch ein Land. Der jetzt hier stellvertretende Kommissionspräsident Timmermans hat mal gesagt, in Europa gibt es 2 verschiedene Arten von Ländern, solche, die klein sind und das wissen und solche, die klein sind und das noch nicht verstanden haben. Und ich glaube, oder wir sind der Überzeugung, wenn man etwas großzügigere legale Migrationsmöglichkeiten eröffnet und die steuert, ist das die einzige Möglichkeit, dem Menschenhandel und dem illegalen Strömen Einhalt zu gebieten. Wenn man die Grenzen nur verschließt und das nicht macht, stärkt man die kriminellen Schleuserbanden. Und was da an Geld im Moment umgesetzt wird, ist unglaublich. Wir haben gerade eine Konferenz in Paris abgehalten zum Menschenhandel aus Nigeria. Das sind hauptsächlich Mädchen, die zur Prostitution nach Europa geschleust werden. Und man schätzt, dass die Rücküberweisungen dieser kriminellen Organisationen nach Nigeria aus Frankreich allein jährlich 50 Millionen Euro sind. Das ist Geld, das die nicht nur in die Tasche stecken und verprassen, sondern auch wieder in die Infrastruktur reinvestieren. Und das sind Infrastrukturen, Kriminelle, die zum Menschenhandel, zum Waffenhandel, zum Drogenschmuggel geeignet sind. Und das muss man natürlich mit polizeilichen Mitteln bekämpfen, aber auch damit, dass man das Phänomen als solches angeht.
Nun habe ich gelesen, dass Sie auch eine gewisse Militarisierung der Frontex kritisiert haben, was wiederum den Schleusern in die Hände spielt. Vielleicht können Sie das nochmal deutlich machen.
Ja, wie gesagt, je strenger die Grenzen bewacht werden, desto mehr sind die Migranten oder Flüchtlinge auf Schleuser angewiesen und desto mehr Geld wird in deren Kassen gespült. Und zum Beispiel unter der letzten italienischen Regierung mit dem Innenminister Salvini wurde ja immer wieder behauptet, dass die Zahl der Menschen, die in Italien angekommen sind, abgenommen hat. Wir gehen davon aus, dass das nicht stimmt. Es sind halt weniger Menschen über Lampedusa gekommen, sondern mehr mit Schnellbooten aus Tunesien irgendwo an der italienischen Küste und sofort in die Illegalität untergetaucht. Und auch da sehen wir eine große Gefahr. Je mehr Menschen dazu gebracht werden, sofort in die Illegalität ohne Registrierung gehen zu müssen, desto größer ist die Gefahr, dass sich eine Subkultur bildet, die natürlich sehr schnell die Menschen Opfer von kriminellen Banden werden. Und das kann man sich ja eigentlich nicht wünschen.
Der legendäre Satz von Angela Merkel 2015, wir schaffen das. Was haben Sie dabei empfunden persönlich?
Also ich habe das immer bezogen auf die ganz konkrete Situation damals der Flüchtlinge, die an der ungarisch-österreichischen Grenze waren. Und habe mich gefragt, was passiert wäre, wenn sie gesagt hätte, wir schaffen das nicht. Dass das dann so ein Ausmaß angenommen hat, war, glaube ich, damals für keinen absehbar. Und das ist, glaube ich, auch etwas hochgespielt worden. Die meisten Menschen, die 15, 16 gekommen sind, waren ja schon vor dem Satz, wir schaffen das unterwegs. Also zum Beispiel hat damals die UN aus Geldmangel die tägliche Geldration für Flüchtlinge im Nordirak heruntersetzen müssen. Und das war ein Signal für die Menschen, dort sich auf den Weg zu machen. Und da haben viele Faktoren eine Rolle gespielt und nicht nur das Wort, wir schaffen das.
Es heißt, diese Flüchtlingsbewegung ist für die, die sich auf den Weg machen, eine Einbahnstraße. Das heißt, es führt eigentlich keinen Weg zurück. Die Familien haben viel Geld investiert, häufig für Schleuser oder dass sie überhaupt durchkommen. Und ein Rücktransport, ein Zurückgehen gilt als Totalversagen gegenüber der Familie. Wie haben Sie das erlebt in Ihren Erfahrungen?
Ja, das ist tatsächlich so. Und es ist auch so, dass die meisten Menschen, die sich jetzt auf den Weg machen, wissen, welchen Gefahren sie sich aussetzen. Kein Mensch verlässt aus Lust und Tollerei die Heimat. Also da sind schon erhebliche Gründe und die Menschen wissen, welchen Gefahren sie sich aussetzen und kommen trotzdem. Und genau deswegen meinen wir, dass man mal ganz sachlich schauen muss, was können wir tun. Natürlich müssen wir in den Ländern helfen. Das wird aber keinen sofortigen Effekt haben. Und das ist eine Illusion, weil die, die kommen, sind nicht die ganz Armen. Sondern die, die kommen, sind, die etwas Geld auftreiben können und die meistens auch zumindest eine schulische Grundausbildung haben. Die sehen noch weniger Perspektiven als die, die nichts gelernt haben in Afrika. Es geht um Arbeitsplätze. Und da muss viel in Afrika getan werden, aber das geht nicht von heute auf morgen. Aber wir brauchen hier, ich weiß nicht, 50.000 Pflegekräfte, 40.000 Lastwagenfahrer. Die Bevölkerung in Europa geht zurück, in Afrika steigt. Also dieser Druck in den unterschiedlichen Röhren wird noch stärker werden. Also warum überlegt man sich nicht zum Beispiel in diesen Ländern Krankenpflegeausbildung aufzubauen und dann schon Sprachunterricht und auch Kulturunterricht zu geben und einen Teil dieser Menschen nach Deutschland oder nach Europa kommen zu lassen. Man müsste Programme auflegen, bei denen Menschen zum Studieren oder Lernen und auch um Arbeitserfahrung zu sammeln, das ist genauso wichtig, nach Europa kommen können und dann in die Länder zurückgehen. Das könnte man vielleicht so machen, dass man hier nur ein geringeres Gehalt zahlt und dann, wenn sie zurückgehen, ihnen ein Investitionspaket gibt, sodass es sich sie lohnt, zurückzugehen. Also ich finde, da muss man mit Fantasie dran gehen. Nicht alle Ideen, die man vielleicht entwickeln kann, wird funktionieren. Aber ohne Ausprobieren geht es nicht. Und wir können uns auch nicht leisten, dass auf die Dauer aus der Perspektive Afrikas Europa als das feindliche Bollwerk wahrgenommen wird. Das ist zum Schaden aller.
Ich habe von Ihnen gelesen als Zitat, wir Europäer hätten nur die Möglichkeit durch Wandel durch Gestaltung oder Wandel durch Desaster. Das passt dazu, ne?
Ja.
Albrecht von Böselager, im letzten Herbst sind Sie 70 Jahre alt geworden und in einer Würdigung anlässlich Ihres Geburtstags schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ihnen sei die Caritas, also die christliche Nächstenliebe, näher als der Pomp des Ordens und rückwärtsgewandtes Zeremoniell. Frage an den Großkanzler des souveränen Malteserordens, wo sehen Sie dringendsten Reformbedarf?
Also auf diesem Gebiet nicht so viel, weil es gibt nicht so viel Pomp. Reformbedarf ist ganz praktischer Art. Der Orden ist von einer europäischen Organisation nach dem Krieg zu einer weltweiten Organisation gewachsen. Wir wachsen jetzt auch zum Beispiel im Fernen Osten, haben gerade eine Assoziation in Hongkong gegründet, werden demnächst eine in Südkorea haben. Und deswegen muss die Repräsentation der Vertreter der verschiedenen Ordensorganisationen in der zentralen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung gestärkt werden. Dafür müssen die Gremien geändert werden, der Zugang zu den Gremien geändert werden und auch die Organisationsstruktur geändert werden. Wir haben sehr wenige Mitglieder des ersten Standes im Moment. Das ist früher nicht so aufgefallen, als wir noch eine kleinere Organisation
waren. Das sind die, die Großmeister werden können.
Die Mönchsgelübde abgelegt haben, denen aber immer noch einige Ämter vorbehalten sind. Und das muss geändert werden, weil sie diese Aufgabenfülle gar nicht mehr wahrnehmen können. Ja, das sind eigentlich die beiden wesentlichen Punkte, die wir angehen müssen. Und vielleicht die Zuständigkeitsverteilung zwischen Großmeister und dem Regierungsrat, also der Ordensregierung, auf der, ich nenne es jetzt mal so, weltlichen Seite, muss etwas ausbalanciert werden, um sowas wie die Krise, die Sie angesprochen haben, in Zukunft zu verhindern. Als religiöser Oberer muss er natürlich Oberer mit den dort vorgesehenen Rechten bleiben. Man muss ja unterscheiden zwischen dem Orden als religiösen Orden und als souveräne Organisation.
Letzte Frage. Haben Sie ein persönliches Ziel für die nächsten 5 Jahre?
Ja, ich hoffe, dass wir mit dieser Verfassungsreform in dieser Zeit durchkommen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Und dass wir weiter unsere Möglichkeiten zur Hilfe in den verschiedensten Winkeln der Erde ausbauen können.